herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, der Immobilienbewertungspodcast für alle Existenzgründer und Silberrücken in der Immobilienbewertung. Mein Name ist Anne Brackhoff und mit bei mir ist der wunderbare Patrick Bayer. Ich grüße dich.
Hallihallo.
Hi, wie geht's dir? Erzähl.
Gut. Ich bin voller Tatendrang. Ich freue mich auf unsere erste richtige Folge hier im Podcast.
Ich mich natürlich auch, definitiv. Patrick, magst du vielleicht mal erzählen, worum es heute geht?
Ja, pass auf. ich mach mal so ein Wortspiel. Ja, Achtung.
Okay.
Pressen. Oh. Es ist ein Sachverständigenbüro.
Ein Sachverständigenbüro ist geboren. Und darum soll es auch heute gehen. Die Geburt des Sachverständigenbüros bedeutet, wir möchten euch mal mitnehmen in ein paar Einblicke. Was sind eigentlich die Aufgaben eines Sachverständigen? Wie sieht so das Daily Work aus? Wie sieht natürlich auch der Start aus? Was kann man erwarten? Was braucht man oder sie, um als erfolgreicher Sachverständiger durchstarten zu können? Und vor allem natürlich auch, welche Herausforderungen stehen am Anfang? Aber wir haben uns ja so ein bisschen als Aufgabe gesetzt, das Ganze auch mit Rubriken zu untermalen, Patrick. Und meine Lieblingsrubrik, das weiß ich jetzt schon, wird das Wochenhighlight. Also wir haben eigentlich vor, euch jede Woche so ein kleines Highlight mit auf den Weg zu geben, das euch, egal wo ihr gerade seid, total motivieren soll. Magst du damit vielleicht mal starten? Was hat dich denn die Woche so bewegt?
Mein Wochenhighlight?
Ja.
Mein Wochenhighlight war, dass Ron Hess den neuesten Teil seines Praktikumsberichts veröffentlicht hat.
Stimmt.
Und er war ja bei uns im November zum, oder nee, im Dezember zum Praktikum, zweitägigen Praktikum und macht jetzt eine Nase lang Betriebspraktika. Und Ron Hess ist ja der Kommunikationschef und Außenminister bei Ongeo. Und das ist wirklich cool. Wirklich cool und er hat auch gerade auch so einen Podcast, auf den ich gerade richtig neidisch bin, zur Immobilienwirtschaft. Und damit ist der Werbeblock jetzt beendet. Ron, ich bekomme nochmal 5 Euro von dir.
Und einen Gastbeitrag im Podcast, würde ich sagen. Natürlich auch
auf
bei
jeden
uns.
Fall.
Ich würde sagen, das ist so ein tendenzielles Crossover, das könnten wir uns ja mal merken. Aber aller Anfang ist schwer. Genauso wie der Anfang eines Sachverständigenbüros, ja. Wir haben uns ja fest vorgenommen, nicht zu skripten. Das heißt, das Ganze soll jetzt ein bisschen entspannter eigentlich mal dargestellt sein. Patrick, magst du vielleicht mal von deinen Anfängen berichten?
Also Anne, ich bin entspannt.
Ich auch. Ich muss es mir nur oft genug sagen.
Ja gut, okay. Also meine Anfänge, die waren gar nicht so klassisch. Ne? Ich habe mich 2002 selbstständig gemacht. Damals noch bei einem oder mit einem Finanzdienstleister, heute wird man wahrscheinlich sagen scheinselbstständig oder so. Und ab 2005 war ich dann halt so richtig, richtig selbstständig, habe dann Immobilienbewertung und Baufinanzierung gemacht. So richtig ein Sachverständigenbüro gegründet habe ich also nicht. Ich habe quasi nur irgendwann aufgehört, was anderes zu machen, nämlich die Baufinanzierung. Und dann gab es tatsächlich eine Zeit, wo ich mir überlegen musste, wie räume ich das Ganze neu auf. So. Und der erste wichtige Punkt, und das ist natürlich jetzt gleich irgendwie so ein Quotenreißer hier, es geht ums Finanzamt. Ja? Du musst dir also überlegen, was bin ich denn jetzt eigentlich? Also nicht du selbst, sondern unternehmerisch gesehen. Und das heißt, du musst dir die Frage stellen, bin ich Freiberufler oder bin ich Selbstständiger? Und das Interessante daran ist, ich begleite ja schon seit einigen Jahren Existenzgründende in der Immobilienbewertung, und jedes Finanzamt sieht das irgendwie anders. Also bei mir war das überhaupt gar kein Problem. Ich habe einfach gesagt, ich bin Freiberufler, habe das behauptet, sehe ich auch bis heute noch so. Und es war für alle fein. So, also es gibt aber auch Leute, die melden mir zurück, nee, das Finanzamt hat gesagt, du hast irgendwie nicht studiert oder sonst irgendwas. Ich übrigens auch nicht. Deshalb bist du also Gewerbetreibender. Und das ist für mich schon mal das allererste, dass du dir über die Unternehmensform natürlich Gedanken machen musst und über die Art der Selbstständigkeit.
Dazu machen wir ja tatsächlich nochmal eine ganz separate Folge, weil das so ein elementares Ding ist. Also wie organisiere ich mich? Wie möchte ich das dann auch nach außen darstellen? Was habe ich vielleicht auch für Voraussetzungen, um das und das darzustellen? Und jetzt heute nochmal so das Thema, wie sehen denn die Anfänger aus? Also was kann ich, wenn ich habe es ja tatsächlich jetzt selber durch, mich frisch selbstständig mache als Sachverständiger, was kann ich erwarten? Was sind vielleicht auch so ein bisschen meine ersten Anlaufstellen, meine ersten To-Dos, die mich dann quasi in den Alltag reinführen sollen?
Naja, also wir gehen ja jetzt mal vorweg oder nehmen jetzt mal vorweg, dass wir ja eine Ausbildung zur Sachverständigen oder zum Sachverständigen der Immobilienbewertung bereits absolviert haben. Ja, also sonst müsste man jetzt da quasi erstmal anfangen, aber das jetzt mal vorweggeschickt. Du bist also fertig mit deiner Ausbildung und hast dich jetzt auch beim Finanzamt dann angemeldet entsprechend. Ja, und dann kannst du eigentlich auf die Straße gehen und rufen, hallo, hier bin ich, mach das. So, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Ich empfehle immer, such dir eine Nische, um sowas zu machen, ja. Und danach solltest du auch so ein bisschen bemessen, zum Beispiel, welche Software du brauchst oder welche anderen Tools du brauchst. Also du musst immer erst eine Vision haben und ganz klar deine Nische, finde ich am Anfang ganz wichtig, zu besetzen und auch zu definieren, weil am Ende des Tages musst du mit irgendwas hervorstechen. Ja. Also bei mir war es so, ich habe mir überlegt, worauf hat kein Sachverständiger Bock. Ja, das war Ehescheidung und Erbstreitigkeiten. Dachte ich, geschieden bin ich. Ne, das kann ich auch. So. Und es gibt aber im Moment große Themen. ESG ist ein Riesenthema, Nachhaltigkeit, dann auch natürlich das ganze Thema rund um Beleihungswerte ist immer so ein Dauerbrenner. Also will ich mit den Banken zusammenarbeiten. Es gibt einige, die sagen, wir möchten gerne Versicherungswertermittlungen machen. Ein großes Thema im Moment sind noch diese Restnutzungsdauergutachten. Und so kommt quasi eins zum anderen. Aber ich muss eine klare Vision haben. Wen will ich eigentlich primär ansprechen? Ja, wenn dann mal irgendwie jemand um die Ecke kommt und sagt, ich möchte gerne ein Haus kaufen, möchte wissen, ob der Preis gerechtfertigt ist, ist das was anderes. Aber ich finde, du solltest erstmal eine Vision haben, ganz klar, welches deine Zielgruppe ist, damit du dich nicht verhackelst, ja, in deinen Marketingmaßnahmen. Und dann kannst du darauf letzten Endes erstmal ein Marketingkonzept entwickeln. Das muss jetzt nicht so riesig sein. Heute, also fängt ja alles an mit einer Website, ja, mit einem guten Webauftritt. Man könnte auch sowas machen wie ein Podcast, aber das ist eher so 2000er.
Findest du, ja? Ich finde das brandaktuell.
Absolut. Ja, nee, würde ich nie machen. Und dann kannst du natürlich dir auch überlegen, mache ich über SEA-Werbung, ne? Also Suchmaschinen-Marketing quasi. Ja, und so führt dann eins zu anderen. Du kannst Beratung anbieten, klassisch Print, ist, also Printmedien ist auch immer so ein Punkt. Und das aber immer sehr zielgerichtet. Also fokussiere dich lieber auf eine Zielgruppe und denk dir lieber, ich bin da, wo ich mich befinde, bin ich richtig gut und das, worauf ich mich fokussiere, darauf werde ich Expertin, Spezialistin oder Spezialist. Und weißt du, du gehst ja auch nicht in ein Restaurant, wo vorne dran steht Pizza, Döner, Asiatisch und Sushi. Ja? Ja, okay. Lassen wir das.
Es kommt auf die Tagessituation an und aufs Budget, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, das stimmt. Am besten schmeckt es aber immer noch beim Fachmann.
Das ist wohl wahr, ja, das stimmt. Ich habe ja tatsächlich immer gedacht, also als ich mich mit dem Thema ich möchte Sachverständige werden beschäftigt habe, das war ja bei mir tatsächlich schon ein ganz langer intrinsischer Wunsch. Tatsächlich, wieso, weiß ich gar nicht. Ich habe vorher viel gemakelt und fand einfach das Thema immer super spannend und habe es ja dann auch durchgezogen. Ich habe immer gedacht, dass man als Gutachter, ne, so eine gewisse Obrigkeit hat. Also, dass man eigentlich sich gar nicht großartig um Marketing kümmern muss, sondern sich, ich sag mal, nur die Krone aufsetzen muss und dann warten kann, bis die Kunden alle angerannt kommen. Dem ist ja tatsächlich nur sehr begrenzt so. Also, ich würde das ja nicht ausschließen, aber das führt uns jetzt zum nächsten Thema, das ich super wichtig für Existenzgründer gerade finde. Also, immer die erfahrenen Sachverständigen, die kennen sich in- und auswendig damit aus, aber die Newcomer vielleicht nicht. Unterschied Sachverständiger, ISO-Zertifizierung und öffentlich bestellt. Ja, also was kann ich eigentlich wann und wie? Du bist ja, ganz große Gratulation, öffentlich bestellt. Ich arbeite gerade an der ISO-Zertifizierung, also ich bin bisher in Anführungszeichen nur Sachverständiger und stoße da jetzt schon an meine Grenzen. Magst du das vielleicht nochmal kurz darlegen, wo da jetzt so die Grenzen sind, vor allem aber auch die Grenzen des Stempels, wie ich immer so schön sage. Also was darf ich abstempeln, was nicht?
Also wichtig ist erstmal, grundsätzlich dürfen tut man erstmal alles. Das war fürchterliches Deutsch. Also man darf erstmal grundsätzlich alles. Es geht letzten Endes darum, wie die Akzeptanz nachher beim Empfänger ist. Es gibt zwei ganz klare Regelungen. Das ist einmal im Bewertungsgesetz, was für die fiskalischen, also die Finanzamtsgutachten, sage ich jetzt mal, maßgeblich ist. Und einmal in der Beleihungswertermittlungsverordnung für die ganzen Beleihungswertgutachten, also für die Banken quasi. Da steht drin, dass der Sachverständige öffentlich bestellt oder nach ISO 17024 zertifiziert sein soll. Das ist auch letzten Endes ein Punkt, wo viele Finanzämter und Banken absolut drauf achten. Die sagen, also wenn du das nicht hast, dann akzeptieren wir das erstmal gar nicht. Bei allem anderen kannst du eigentlich tun lassen, was du willst. Außer du hast eine Begrenzung in deinem Zertifikat. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich unterrichte unter anderem den DEKRA Immobilienbewertungsabschluss und diese Zertifikate dort nennen sich dann D1 bis D3. Und D1 steht zum Beispiel nur für Standard-Einfamilienhäuser ohne Recht und Belastung. Heißt, wenn du Mehrfamilienhaus bewertest, dann darfst du dieses Siegel für dieses Gutachten nicht verwenden. Wenn du aber andere generalisierte Ausbildung hast, wie zum Beispiel von der DIA oder von Sprengnetter, die machen keine Einschränkungen im Hinblick auf die Immobilienart und dann kannst du grundsätzlich erstmal alles bewerten, was nicht bei drei auf dem Baum ist.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Das ist ja auch gerade für die Anfänger sehr, sehr wichtig. Wo kann ich natürlich auch Einnahmen generieren? Was würdest du sagen, ab wann ist das Sachverständigenbüro so wirtschaftlich gut aufgestellt, dass man wirklich davon sagen kann, ich lebe gut davon? Ist das realistisch im ersten Jahr? Brauche ich dafür einfach ein bisschen Zeit? Weil, wie gesagt, ich hatte wirklich die Annahme als Sachverständiger, ja kein Problem, das ist ein Beruf, den gibt es einfach schon, weil es ihn gibt. Ich muss mich gar nicht großartig kümmern und ein Stück weit stimmt das ja auch, aber trotzdem hat das Grenzen und letztendlich überleben müssen wir alle, damit wir dann nicht am Ende beim Döner-Sushi-Asiaten-Restaurant unser Abendessen bestellen.
Ja, also es ist schwierig, das zu sagen, weil das an sehr, sehr vielen persönlichen Dingen hängt. Also ich kenne junge Sachverständige, die innerhalb des ersten Jahres ein sehr auskömmliches Einkommen generiert haben. Ich kenne aber auch Leute, die nach 2-3 Jahren gesagt haben, nee, ich komme da nicht so weiter. Ja, das hängt schon so ein bisschen auch vom unternehmerischen Geschick ab, muss man sagen. Ich neige mal dazu, den Leuten zu sagen, denkt immer daran, wenn ihr Preise macht, wenn ihr kalkuliert und wenn ihr auch Aufträge annehmt, ihr verkauft eure Lebenszeit und die muss halt bezahlt sein. Und überlegt euch einfach, wie viel das wert ist. Und manchmal hilft es auch, darüber nachzudenken, ob man wirklich jeden Auftrag annehmen will oder ob es möglicherweise klüger ist, diesen Auftrag abzulehnen, weil man in der gleichen Zeit andere Aufträge annehmen könnte.
Definitiv.
Und also für mich gilt eigentlich immer die Faustregel, pro Vollzeit Sachverständigen, wenn das Sachverständigenbüro durchschnittlich läuft, liegst du bei ungefähr 100.000 Euro Umsatz im Jahr. So. Da wir als Sachverständige jetzt keine unfassbar großen Kosten haben, also wir haben Fahrtkosten, ne, also Kfz-Kosten letzten Endes, wir haben Software- oder Lizenzkosten und ein bisschen Hardware, aber dann sollte da schon was hängen bleiben, wo du wirklich mit ein gutes Auskommen hast. Ja? Das ist dann halt immer vor Steuern, das muss halt auch noch versteuert werden, dann müssen wir Sozialversicherung runter. Aber in dem Bereich solltest du eigentlich nach 2-3 Jahren dann auch sein.
Und was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, denen man sich gegenübergestellt sieht am Anfang?
Ich glaube, am Anfang neigst du dazu, jeden Scheiß zu machen.
Ja.
Also es ist manchmal wirklich so, dass man sich die Frage stellen muss, habe ich das, was mir jetzt hier angeboten wird? Warum landet das bei mir? So. Und wenn man das zum Beispiel mal ein bisschen hinterfragt, ja, und auch beim Kunden fragt, waren Sie schon mal damit beim anderen Sachverständigen oder warum kommen Sie ausgerechnet zu mir? Und manche Leute sind dann so offen ehrlich, sagen, ja, weil es drei andere schon nicht machen wollten. Dann muss man ehrlicherweise sagen, sollte man sich auch mal überlegen, ob man das machen will.
Tatsächlich.
Der Vorteil, den man am Anfang in der Selbstständigkeit hat, ist, dass man immer noch viel Zeit hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in meinen Terminkalender gucke, wir nehmen jetzt also die Folge hier Ende Februar auf und ich terminiere jetzt gerade für Mitte April. So, das ist immer ein sehr, sehr schöner Puffer, den man dann hat. Jetzt bin ich ja noch als Dozent tätig, das heißt, es sind nicht nur Gutachtenaufträge, sondern auch noch Seminarveranstaltungen und sowas. Aber da hast du schon mal einen guten Vorlauf und so hält sich das eigentlich mal so 4-6 Wochen im Voraus terminieren wir immer. Wenn jetzt aber ein Kunde anruft und sagt, ich habe ein Riesenproblem und ich brauche jetzt so schnell wie es geht ein Gutachten, dann muss ich sagen, tut mir leid, habe ich keine Zeit. Fragen Sie bei einem Kollegen nach. Genauso bekomme ich das aber auch mit, dass von anderen Kolleginnen und Kollegen ich empfohlen werde und die anrufen und sagen, naja, der Kollege hat irgendwie erst in 3 Monaten Zeit, haben Sie vielleicht früher Zeit? Und dann kann ich sagen, ja, in 6 Wochen ungefähr. Also ich würde mal sagen, es ist der größte Vorteil, dass man zeitlich flexibel ist am Anfang.
Ja, definitiv. Das ist ja allgemein der Job. Ich sag mal, man hat das große Glück, man ist örtlich meistens ungebunden, also man kann wunderbar remote arbeiten. Wir merken das ja auch, wir arbeiten ja auch jetzt über mehrere Landesgrenzen hinaus zusammen. Ja, und dahingehend ist es schon wirklich sehr, sehr attraktiv. Hast du ansonsten noch einen Tipp, den du den Existenzgründern unter uns allen mitgeben kannst?
Also überlegt euch vorher, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr das wirklich machen wollt, weil Selbstständigkeit ist halt nicht nur, weiß ich nicht, Porsche fahren und Mallorca-Urlaub machen, sondern das ist am Anfang wirklich trockenes Brot essen, Wasser trinken und Klinken putzen. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Wenn man aber hingeht und seine Arbeit gerne macht, dann hat man ja erstmal, also wenn man seine Arbeit liebt, hat man ja den Vorteil, dass man nie arbeitet.
So ist es.
Weil man es nie so empfindet, genau. Und wenn man in diesen Modus kommt, dann wird man immer wieder die Möglichkeit in seinem Mindset finden, zu sagen, ich mache weiter, auch wenn es gerade mal schlecht läuft. Eine andere Möglichkeit ist, sich zum Beispiel einen Mentor oder einen Coach zu suchen, der da jemanden begleitet möglicherweise. Oder einen Podcast-Partner, wie auch immer, fürs Marketing. Also letzten Endes, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man nicht, also man muss nicht alleine sein. Und das ist übrigens was, das schätze ich am Sachverständigenwesen in der Immobilienbewertung mega, mega, mega. Es ist nämlich so, eigentlich sind wir alle eine große Familie. Ich habe seit ewigen Zeiten keine Kollegin oder keinen Kollegen mehr gehabt, wo ich mal angerufen habe, und das mache ich häufig, um mal so nach einer zweiten Meinung zu fragen, wo mir irgendeiner blöd gekommen ist. Sondern es sind alle hilfsbereit. Ja, oder auch wenn ich mal, ich hatte jetzt neulich einen Auftrag in Stralsund, da habe ich dann am Anfang einen Kollegen angerufen, habe gesagt, hör mal, du kennst den Markt da ganz gut, wie sieht das da aus? Und wir kannten uns überhaupt nicht. Also ich habe ihn natürlich gesiezt, nicht? Sag das jetzt so. Und es war total nett. Wir haben irgendwie eine Dreiviertelstunde gequatscht und er hat mir alles erzählt und hat mir gesagt, worauf ich achten soll und dass ich rechtzeitig beim Gutachterausschuss die Auskunft aus der Kaufpreishandlung beantragen soll, weil die etwas länger brauchen und so weiter und so fort. Und es war so toll. Und dann habe ich aufgelegt und dachte, in welchem Job hast du das? In welchem Job hast du so eine Situation, dass du eigentlich welchen Kollegen auch immer du anrufen kannst und er nimmt sich Zeit? Und auch ich mache das ja gerne. Wenn mich jemand anruft und fragt, Herr Bayer, Patrick, hast du irgendwelche Infos für mich? Ich habe hier in der Nähe was zu bewerten. Dann gucke ich da nicht drauf und denke, jetzt hat mir einer irgendwie den Job weggenommen oder so. Sondern dann kriegt er von mir Auskunft und ich freue mich, dass ich weiterhelfen kann. Und das ist in dieser Branche total toll. Und da ist es auch egal, ob du irgendwie bei den Freiburger Immobilientagen oder beim Kölner Wertermittlertag oder beim Sprengwetter Jahreskongress bist, das ist immer ein total nettes Miteinander und das schätze ich so sehr. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ja auch nur, weil die Lage so entspannt ist, weil es, ich glaube, ich könnte noch 200 Sachverständige in meinen Seminaren ausbilden, es wären immer noch nicht genug, ja, und so hat jeder sein Brot, was er findet. Und das finde ich mega. Und das ist eine schöne Sache. Und das ist das Tolle. Netzwerken, ja, sich verbinden, connecten. Und dann ist man einfach nicht alleine. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Und ich finde, das ist auch kaum einem Beruf so wichtig wie jetzt in diesem. Gerade da, wo es um wirklich spezielle Themen geht, Sachen, die man ja sich erst mühsam erarbeiten muss. Und das, was du gesagt hast, das kann ich hundertprozentig untermalen. Ich bin ja wirklich Nachwuchssachverständige und ich durfte ja auch dieses Jahr schon an 1-2 Veranstaltungen teilnehmen. Und ich fand es ganz, ganz beeindruckend, dass man auch als ja, als Nachwuchsfachkraft so offen aufgenommen wird und so selbstverständlich auch behandelt wird und sich gefreut wird über den Nachwuchs selbst. Wie gesagt, ich komme ja vorher aus einer Branche, die ist recht konkurrenzlastig, aber ich glaube, das hat so ein bisschen die Ursache darin, dass einfach die Eintrittsschwelle eine deutlich leichtere ist. Ne? Ich sag mal, die Sachverständigen sind Sachverständige, weil sie die Ausbildung gemacht haben, in irgendeiner Art und Weise. Und sie alle diese Fachkenntnis vereinbart. Wenn ich jetzt an andere Berufe da jetzt denke, für die man jetzt, ich sag mal, keine spezielle Ausbildung braucht, da trifft sich halt viel, was wirklich nur schnelles Geld verdienen muss. Und das finde ich hier so, so toll an dem Beruf, dass man wirklich schnell auch Freunde findet, sehr, sehr schnell Anschluss findet, man sich über große Distanzen auch unterstützt. Das ist auch in meinen Seminaren, habe ich mit vielen Teilnehmern noch Kontakt, die jetzt in Nordrhein-Westfalen sitzen oder in Berlin. Und man hilft sich mit Unterlagen, mit Fragen. Also das finde ich ganz fantastisch und das kann ich auch als Existenzgründer jedem nur ans Herz legen, sich da wirklich Unterstützung zu holen. Also sich in einen, ich sag mal, Freundeskreis wo reinzuarbeiten, weil das ist lukrativer als, also am Anfang zumindest lukrativer als hier SEO-Analyse, finde ich.
Definitiv, und du bekommst halt auch ehrliches Feedback.
Ja. Ja.
Und also bin ich hundertprozentig bei dir. Also wir stellen fest, Fazit für heute: Sachverständige werden und Existenzgründen ist eigentlich kein Zauberwerk, kein Hexenwerk. Es braucht Beharrlichkeit, es braucht einen klaren Fokus auf die Zielgruppe und es braucht ein gutes Netzwerk unter vielen wohlwollenden Kolleginnen und Kollegen, die es tatsächlich hier gibt. Und da auch nochmal, vielleicht, wir haben ja so eine mega Reichweite mit unserem Podcast.
Oh.
Danke an alle Sachverständigen in diesem Land, dass ihr so großartig seid. Und wir eigentlich so eine ganz coole, wie nennt man das, Community sind.
Genau, und das, wie gesagt, über so große Distanz. Vielen, vielen Dank für die Beantwortung deiner Fragen. Ich glaube, das hat jetzt gerade vielen Neulingen nochmal ganz toll geholfen, sich einfach in der, ja, in dem Bereich so ein bisschen abgeholt zu fühlen, über die Fachseminare hinaus, ne? Also über jetzt das Fachwissen hinaus auch mal dieses Feeling zu bekommen, was heißt es, sich als Sachverständiger selbstständig zu machen, was heißt es, am Anfang zu stehen und worauf kann ich aber auch hoffen, das finde ich eigentlich ganz, ganz wertvoll. Ich habe mir tatsächlich wirklich Gedanken zu Rubriken gemacht, weil ich die als begeisterte Podcast-Hörerin total cool finde. Deswegen, Patrick, gleich nächste Frage. Sachverständigen-Anekdote. Sachverstand zum Schmunzeln. Was ist Schmunzeln? Was ist dir schon mal passiert?
Also ich sage ja immer, ich schreibe gedanklich schon am dritten Buch meiner Serie, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja.
Es ist tatsächlich, es gibt vieles, aber ich glaube, das Skurrilste, was mir mal passiert ist, war ein Haus, das war eine Fiskuserbschaft, also da hatte der Staat geerbt. Und ich kam da rein, weil ich das Ding bewerten sollte. Und ich befand mich in einem Haus mit ungefähr, ich würde mal sagen, mehreren tausend Säcken, Mülltüten, voll mit Taschentüchern.
Auch bitte nicht. Naja, was soll ich dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Tatsächlich ähnliche Situation. Wir hatten mal einen Kunden, der rief an wegen Schimmel. Das war jetzt keine Bewertungssituation, das war jetzt noch aus meinem früheren Leben, rief an wegen Schimmel. Wir öffneten die Tür und was kam im Hintergrund hinter ihm hergetreten? Seine Schildkröte. Er hatte im Wohnzimmer stellenweise Laminat ausgehoben, hatte eine Teichplane ausgelegt und hat dort seinen Schildkrötenteich untergebracht. Also summa summarum, es gibt absolut nichts, was es nicht gibt, genau. Wir würden gern abrunden mit dem Immomarkt to go. Das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, weil ich das ganz und wir das ganz wichtig finden, dass in all der Informationsflut, die wir über LinkedIn, über die Newsletter, die wir abonniert haben, Facebook etc., einfach mal zwei, drei Informationen bündeln können, die euch über die Woche bringen. Also Sachen, die jetzt wirklich diese Woche passiert sind oder im Monat, die für euch relevant sind. Das würden wir euch an jede Folge mit ranhängen. Ja, und bis dahin danken wir euch ganz sehr für die Aufmerksamkeit und freuen uns natürlich, wenn ihr schon beim nächsten Mal wieder mit einschalten mögt bei uns.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Und jetzt noch Immomarkt2go. Das Wichtigste in Kürze.
Euer Immomarkt2go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Die Leerstandsquote in Mietwohnungen ist stark rückläufig. Erstmals fällt die Leerstandsquote am Wohnungsmarkt in allen deutschen Kreisen bundesweit. Bei einem stagnierenden Neubau, bedingt durch stark gestiegene Bau- und Finanzierungskosten, kann mit einem beschleunigten Mietwachstum in den kommenden Monaten und Jahren gerechnet werden. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere sachverständige Betrachtung von Verkehrswerten. Die Einnahmen der Grunderwerbsteuer sind stark gesunken. Gemäß Auskunft des Statistischen Bundesamtes fielen die Steuereinnahmen auf den tiefsten Stand seit mehr als 6 Jahren. Grund dabei ist einerseits die Zurückhaltung von Immobilienkäufern, aber außerdem natürlich auch die Höhe des jeweiligen Kaufpreises. Nach Zahlen von Destatis ist der Häuserpreisindex, also der Index, der die Preise für Wohnungen und Häuser insgesamt abbildet, im ersten Halbjahr 2023 um 8,2% gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 gesunken. Die DIN SPEC 91475 wurde veröffentlicht. Sie benennt und definiert mögliche Datenpunkte für die Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit, zum Beispiel das Klimarisiko eines Standorts oder die CO2-Intensität des Betriebs, die für die Bewertung der ökologischen Güte eines Gebäudes genutzt werden können und im Rahmen auch der Immobilienbewertung eine einheitliche Datensprache ermöglichen soll. Das war der ImmoMarkt2Go. Für weitere spannende Insights schaltet gerne nächste Woche wieder mit ein bei Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.